Nicht nur, weil vor rund 2000 Jahren der römische Kochbuchautor und sogenannte Feinschmecker Apicius in einer Millionenstadt unweit von Solingen mit der Zubereitung von Flamingozungen seine geschmacklichen Eskapaden für Kaiser Tiberius auf die Spitze trieb, wollen wir uns mit Genuss und Nahrung beschäftigen. Leben wir schon gut und oder was bedeutet das eigentlich? Ich darf alle Hörer zur zweiten Folge des Gläserne Werkstatt-Podcast aus Solingen begrüßen. Sprecherin ist Andrea Engels, mein Name ist Carsten Reinhold Schulz. Die Musik stammt aus dem Musikprojekt Das zweite Feld.
Die Vorstellung von Ernährung und Genuss gingen und gehen nicht immer zusammen. Vielleicht gerade und aus gutem Grund in Deutschland nicht. Viele mit Restkontakt zur gedanklich noch hungernden Nachkriegsgeneration wissen noch aus eigener Erfahrung, was heute bei jungen Menschen zu Recht eher stimmungsaufhellende Bonbons sind, wie zum Beispiel einen Sattmacher auf dem Teller zu haben. Und um die beiden Deutschlands zu versöhnen, passt hier auch das in der DDR geprägte bürokratische Wort der Sättigungsbeilage ganz gut ins Bild.
Wer gelegentlich in ländlichen Gebieten Gaststätten besuchen darf, der kennt sie. Die gewaltigen Tellerportionen, die das Glück der Nahrungsaufnahme durch schiere Menge derart verlängern, bis die Klimax erschöpfend endgültiger Sättigung und der Ausblick zum nächsten Frühstücken wie ein König uns Menschen einige Stunden in Sicherheit wiegt und Vertrauen schafft in die beste aller westlichen Welten. Auch der Nachschlag ist etwas, das mit der Essensausgabe von Feldküchen und verbilligtem Kantinenessen zu tun hat und an sich eine eher brutale Attitüde in das kulinarische Erbe deutscher Esskultur trägt.
Und Genuss war ohnehin zu lange den Genussmomenten von Eckes Edelkirsch, den so unschuldig weißen Raffaello, der Piemontkirsche oder den Ferrero Küsschen vorbehalten. Guten Freunden gibt man ein überzuckertes Nüsschen. Wir wollen alle genießen. Wir wollen Genuss. Er verspricht so etwas wie die intensivste Methode, das Leben gleichzeitig emotional und körperlich zu verstehen und ganz daran teilzuhaben. Genuss entrückt uns.
In dieser Podcast-Folge der Gläsernen Werkstatt geht es um Themen wie Genießen, handwerkliche Qualität und um Prozesse und Gedanken, die hinter der Produktion von Nahrung und Genussmitteln stehen.
Den aktuellen Thementag vom 17. Mai 2025 in der Gläsernen Werkstatt in Solingen haben wir erstmalig zu Tisch in Mitte genannt. Letztlich auch, um nicht mehr vom bis dato immer benutzten Genusstag sprechen zu müssen.
Auch wenn Genuss beim ersten Hinhören hauptsächlich etwas Gutes suggeriert, also wegen der zum Teil hohen gesellschaftlichen Ritualisierung von Genussmitteln wie Rauchen oder Trinken, im Grunde positiv besetzt ist, so ist der Begriff ja trotzdem nicht ohne Gesprächsbedarf. Zu einfach legt sich sprachlich ein Wort wie Sucht an den Genuss und erschafft die Genusssucht. Genuss muss zudem schon lange als Idee und kapitalistisches Leitmotiv immer wieder herhalten für gewünscht ausuferndes Konsumverhalten. In einer fernen Zeit hieß das interessanterweise Völlerei. Und was wir davon halten sollen und dürfen, haben an unserer Kultur rätselnde Generationen vor uns über die 10 Gebote schon seit den wunderlich geprägten Geburtswehen des Christentums verinnerlichen müssen. Freude scheint mir da nicht so richtig im Programm enthalten.
Offenbar und zum Glück verstecken sich im Genuss also auch Elemente der Prägung, des Rituals und der Zurückhaltung. Aus diesem Grund ist der Begriff spannender denn je, weil besondere Momente von Einstellung und Wissen imstande sind, die Dinge möglicherweise wieder zu etwas freudvoll Positivem zu wandeln.
Jede Art von übertriebenem Konsumverhalten passt natürlich nicht zu einem nachhaltig intendierten Ort wie der Gläsernen Werkstatt. Aus diesem Grund haben wir für »Zu Tisch in Mitte« Menschen und Produzenten aus der Region Bergisches Land am 17. Mai 2025 zu einer gemeinsamen Präsentation eingeladen, die ihre Produktion unter höchste handwerkliche Qualitätsansprüche stellen. Und nicht nur das. Sie achten vom natürlichen Grundprodukt über den Geschmack bis zur Herstellung auf lückenlos nachhaltige, gesunde, faire oder auch Biodiversität fördernde Herstellungsmethoden.
Von uns als Kooperationspartner eingeladen war zum Beispiel die 2022 zur besten Bäckerei Deutschlands gekürte Bäckerei Schüren, die uns in der Möglichkeit bestärkte, am Standort Gläserne Werkstatt in Solingen-Mitte frisches und vergünstigtes Brot höchster Qualitätsstufe anzubieten. Unser sogenanntes Werkstattbrot war in knapp 50 Minuten restlos ausverkauft und lockte viele Menschen aus der Umgebung in einen von Leerstand und angeblich fehlender Kaufkraft geprägten Ort. Brotlose Kunst geht anders. Vielleicht ein Experiment mit Folgen? Dabei war auch die Firma Jordanöl aus Solingen, deren nachhaltiger und preisgekrönter Umgang mit Lebensmitteln von der griechischen Insel Lesbos zudem eine schöne Klammer hervorbrachte für die Möglichkeiten internationaler Produktverkettung mit regional gesetzten höchsten Qualitätsansprüchen.
Die Familie Jordan hat vor vielen Jahren auf Lesbos ein Haus und ein Grundstück mit Olivenbäumen gekauft und angefangen, da erstmal nur für Familie und Freunde ein bisschen Olivenöl zu produzieren. Und mittlerweile arbeiten wir mit den ganzen Bauern auf Lesbos zusammen und alles fair und nachhaltig. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz typische Frage, auch wenn Leute bei uns ins Geschäft kommen. Und die Leute sind immer ganz erstaunt von den unterschiedlichen Geschmäckern, die ja dann doch die gleichen Oliven nur aufgrund eines unterschiedlichen Reifezeitpunkts hergeben. Okay. Also wir haben verschiedene Olivenöle, das Bambazza zum Beispiel ist einfach aus einer unreif geernteten Olive, die noch ganz grün vom Baum geholt wird und dadurch vom Geschmack her ist das Öl etwas schärfer, etwas knackiger. Das andere ist eher mild.
Also ich bin tatsächlich schon als Baby nach Korfu gefahren, auch eine griechische Insel. Und ich habe da Freunde und das verbindet mich. Ich habe selbst schon ganz häufig bei der Olivenernte geholfen. Und das verbindet mich mit Griechenland, verbindet mich mit Olivenöl und einfach, das ist Tradition und Moderne. Es ist ein Familienunternehmen geblieben, nur halt gewachsen.
Die Pope Dope genannte Solinger Craft Beer Produktion ist ein Garant feinster und handwerklich exzellenter Brautechnik, die mit einer modellartig großen Palette an geschmackvollen Interpretationen sicherlich auch so etwas wie die Zukunft des Bieres sichtbar machte.
Ich habe es ausprobiert, ich habe Bier immer schon gern getrunken und dann irgendwann mal so ein Hobbybrauer-Set geholt mit so einer 5-Liter-Galone in der heimischen Küche. 2-3 Mal gemacht und dann mit so Kumpels genommen, das Bier. Das war dann sofort immer weg. Leider dauert es immer so 3-4 Wochen, bis man dann wieder ein anständiges Bier gebraut hat. Dass es auch Malzsorten das alleine gibt. Ja, von den ganz normalen einfachen Pilsner Malz, Pale Ale Malz, Wiener. Da gibt es ein bisschen Spezialmalzen, Rauchmalze, Schoko, Röstmalze. Allein dadurch kann man schon viele verschiedene Biersorten machen und Geschmacksrichtungen. Dann kommt der Hopfen dabei. Da gibt es auch von ganz einfachen Hopfen, Bitterhopfen, bis hin welche, die nach ein bisschen Zitrus reinbringen, melonig schmecken, harzig, torfig. all sowas. Und dann kommt hinterher noch die Hefe, die dann auch wieder noch gewisse Geschmacksrichtungen mit hervorbringt. Wir dürfen so viel brauen, wie wir wollen, solange wir die Biersteuer dafür bezahlen. Ja. Das ist ja, verschiedene Biere haben verschiedene Grad Plato. Nach der Grad Plato-Einheit wird dann die Stammwürze wird dann berechnet, wie groß die Biersteuer ist pro Hektoliter. Es geht, also ich sag mal, ein Hektoliter im Schnitt, also was haben wir da? Ich glaube, bei 12 Grad Plato, das ist so Kölsch, Pilz, die Richtung, sind wir, glaube ich, bei roundabout 10 Euro für ein Hektoliter, also für 100 Liter.
Zur bergischen Pralinenmanufaktur lassen sich kaum genügend Superlative finden, die annähernd beschreiben, welche Qualität und Geschmacksexplosionen, die mit Geduld, großem Wissen und handwerklicher Präzision hergestellten Pralinen auszulösen, imstande sind.
Also mein Großvater stammte aus einer Familie, die im Osten einen Hustenbonbonfabrik hatte. Und mein Großvater hat schon gelernt, Zucker zu kochen. Und hat mit mir als Kind dann immer in der Küche, der hat das Mandelat genannt, also Karamell gemacht, Mandelblättchen rein und dann ganz dünn Schokolade drauf. Und das ist unfassbar lecker, aber so zerbrechlich, dass man das nicht, also ich mache es zwischen den Weggläsern, ne, wenn ich es irgendwohin mitnehme. Und damit war ich sozusagen angefixt. Und dann kam irgendwann in den 80er Jahren, kam bei Essen und Trinken im November immer ein Heft raus mit Pralinenrezepten. Und weil ich Essen und Trinken abonniert hatte, habe ich dann auch immer diese Hefte und nachgemacht. Und ja, die waren einfach so viel besser als das, was man kaufen konnte. Und dann habe ich halt angefangen. Und dann habe ich irgendwann, ich bin ja ursprünglich Lehrerin gewesen, habe ich in der Schule im Wahlpflichtunterricht mit den Kindern das gemacht und gemerkt, man kann denen beibringen, wie das geht. Und so sind dann die Kurse entstanden. Und irgendwann, als es so Richtung Pensionierung zuging, habe ich gemerkt, also ich bin kein Mensch, der zu Hause nur mit der Nagelschere den Rasen schneidet. Also ich kann ohne Wissen über Chemie und Physik, deswegen habe ich es ja auch in der Schule im Wahlpflichtkurs Naturwissenschaften gemacht, kann ich keine vernünftigen Pralinen machen. Also die Leute, die das versuchen, die scheitern eben auch. Ich habe viele Austauschzucker. Also ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Zucker, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Und die werden auch gemischt. Ne? Also zum Beispiel Sorbit macht, dass das Ganze cremig und feucht wird. Oder ich mache viel mit Honig, wenn es nicht vegan sein soll. Oder reine Glucose oder Reissirup geht gut. Also ich habe 5, 6 Zuckersorten.
Und was Pilzfarming made in Laichling ist und ausmacht, wissen mittlerweile nicht nur regelmäßige Zuschauer der Sendung mit der Maus und vieler anderer Fernsehausstrahlung. Warum Pilze züchten derzeit wieder ein so großes Thema ist, vermittelte der Gründer und Initiator des Laichlinger Familienunternehmens durch mitgebrachte, zum Teil geheimnisvolle Pilze und einer Menge an spektakulärem Wissen auch zur gesundheitlichen Dimension der Pilzkultur. Und auch in der gläsernen Werkstatt ist Pilzfarming durch die eingebrachten Ideen von Fabregion und Circular Economy ein auch zwischen uns heiß diskutiertes Projektthema. Dazu in einer späteren Podcast-Folge mehr.
Pilz ist ein Schwamm, der gibt und nimmt, im Gegensatz zu der Medizin. Die Medizin, die haut rein und dann ist wieder vorbei. Und der Pilz gibt nur das ab, was der Körper haben will. Beim Pilz, in Bayern sagen sie Schwammel. Weil er nimmt auf und gibt wieder. Ja, genau wie der Pfifferling. Das Sprichwort ist kein Pfifferling wert. Weiß kein Mensch, wo das herkommt. Ja, der Pfifferling lässt nicht zu, dass eine Buche im Eichenwald wächst. Eine Eiche im Buchenwald immer. Und der lebt mit der Symbiose mit dem lebenden Baum. Weil wir machen auch für Schulklassen Schulprojekte. Da können die Lehrer in den Schulen sich Pilzboxen bestellen mit Unterrichtsmaterial und können die Pilze in den Schulen dann züchten. Da sehen die Kinder, wie die Pilze wachsen.
Auch ohne die verantwortlichen Betreiber des stets vor Ort in der gläsernen Werkstatt aufgebauten Kubus der biologischen Station Mittlere Wupper und Bergisch Pur ließ sich der Zusammenhang zwischen der regionalen Produktion von Bienenhonig und den Auswirkungen landwirtschaftlicher Veränderungen und Techniken gut von uns darstellen und sogar den regional und im Einklang mit der Natur hergestellten Honig direkt an den Mann und die Frau bringen. Bienenhilfe inklusive.
Die so immens wichtige Vereinigung des internationalen fairen Handels, die die Produzenten von Kakao, Reis bis hin zu Fußbällen in einer globalisierten Welt ins Recht des Fair Trade setzt, konnte durch den zur gläsernen Werkstatt gehörenden und stetig betreuten Stand der gemeinnützigen Gruppe Weltoffen und Fair, in geneigten Ehrenamtskreisen kurz WUF genannt, bei Zu Tisch in Mitte dargestellt werden.
So fair heißt in erster Linie erstmal, dass die Leute, die die Produkte anbauen, also die Rohstoffe sozusagen, Kaffee, Kakao, dass die fair bezahlt werden. Das heißt, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen können, dass sie ihre Familien ernähren können. In den Ursprungsländern eben von Kakao und Kaffee zum Beispiel. Dafür setzen wir uns als Ehrenamtliche ein und transportieren das, diesen Ansatz, und klären darüber auf und verkaufen natürlich auch die Produkte. Man kann bei uns probieren. Ich habe noch den Geschmack von Schokolade gerade selber im Mund, weil wir uns eine geteilt haben hier. Und wir philosophieren dann über Genuss und wissen dann manchmal gar nicht, was das eigentlich am Ursprung für die Leute bedeutet, Stichwort Lieferkette. Und wie gesagt, darüber klären wir dann sehr gerne auf und versuchen selber auch. Es ist natürlich auch oft widersprüchlich. Man macht auch mal natürlich Fehler und beachtet das nicht so genau. Aber uns ist wichtig zu sagen, wir wollen ein Bewusstsein schaffen und gucken und zeigen, wir sind auf dem Weg.
Die vielen Diskussionen wurden schmackhaft abgerundet durch den schon legendär zu nennenden veganen Kuchen von Andrea Leonhardt und italienische Preziosen von Mitteköchin Dina Zito, die in 2025 mit uns in der gläsernen Werkstatt ein extrem erfolgreiches italienisches Kochevent aufgebaut hat.
Und was wäre ein Tag zu Genuss und Ernährung ohne ein einziges Rezept? Das Solingen-Kochbuch mit internationalen Gerichten, die vor allem in Solingen-Mitte gesammelt werden, ist das erklärte und verbindende Ziel der gläsernen Werkstatt, das gemeinsam mit den vielen und zum Glück unterschiedlichen Menschen Solingens, den Quartiersmanagerinnen aus Mitte, der mitgliederstarken Mitte Schmiede und der Solinger Frohnhofgemeinschaft ins Leben gerufen wurde. Erste Rezepte und ein Layout wurden bei Zu Tisch in Mitte nun erstmalig als kleine Ausstellung präsentiert. Wer mitmachen möchte, einfach ein Lieblingsrezept, ein eigenes oder eines von Mutter, Vater oder der Oma auf ein DIN A4-Blatt schreiben, gerne handschriftlich. Namen und E-Mail-Adresse hinten drauf und ab damit zur gläsernen Werkstatt. Wir freuen uns darauf, auch so Menschen, Gemeinschaft und eine uns alle verbindende Kultur sichtbar machen zu können.
Und schon wird offensichtlich, der Begriff des Genusses und des Konsums sollte für ein gutes Leben für uns alle ganz neu mit Bedeutung aufgeladen werden. Das können wir an einem solchen Ort wie der gläsernen Werkstatt gut diskutieren.
Wenn die menschliche Erfahrung, die wir gemeinhin genießen nennen, sich an der Tatsache orientiert, dass zum Beispiel der Geschmack sehr guten Essens sich im Erlebnis wie ein Genussmittel, also quasi berauschend, verhält, dann lässt sich vermutlich vieles, das einen großen gesundheitlich orientierten Qualitätsanspruch hat, ebenfalls zu einem gesellschaftlich ritualisierten Genussmoment aufwerten. Das könnte verhindern, dass die Nahrungsmittelindustrie uns weiterhin und wie schon seit Jahrzehnten mit fadenscheinigen und krankheitsfördernden Produkten bewusst in eine gegenteilig wirkende und ungesunde Abhängigkeit führt. Das freut vielleicht die Pharmaindustrie, deren Rolle als Profiteurin durch die von zu viel Zucker, Fastfood und schlechten Nahrungszusätzen verursachten Volkskrankheiten generierten Gewinne augenscheinlich ist, aber uns als den Abnehmern von inhaltsleeren Pseudoprodukten nützt es wohl nichts. Das zu ändern ist doch ein sehr lebensbejahender Fokus. Und? Es gibt diese Ideen einer Lebensernährung in Freude und Würde als internationale Bewegung, übrigens seit 1989. Slow Food lässt grüßen. Hat sich seitdem etwas Grundlegendes verändert? Wichtig bleibt es zu fragen, bleibt es eine Bewegung exklusiver Produkte für eine exklusive Gruppe von Menschen, die sich die biodynamisch und fair hergestellten Produkte leisten können?
Und um es noch komplizierter zu machen und die Psychologie mit ins Boot zu holen, für genügend Menschen ist es keine Frage, 10 Euro für eine Packung Zigaretten auszugeben. Das Stück Fleisch eines ehemals lebendigen Wesens darf aber möglichst nur für 2,50 Euro zu haben sein. Und genau hier beginnt eine neue Erzählung, eine erlernte Kette aus Erziehung und Prägung. Höchste Zeit, gegenzusteuern. Wichtiges zu erkennen und unterscheiden zu können, Neues zu lernen.
Viele von uns haben Kinder und Enkel oder wollen sie haben. Niemand möchte anderen die Art zu leben, zu arbeiten oder zu genießen vorschreiben. Und dennoch ändert sich die Welt. Das können wir nicht ignorieren. Wenn wir nicht freiwillig und im gemeinsamen Gespräch zu neuen und gültigen Formen der Ernährung, des Wirtschaftens und des Zusammenlebens kommen, werden uns die schon sichtbar werdenden veränderten Realitäten unserer Umwelt, die schwindenden Ressourcen und nicht zuletzt die sterbenden Arten einer durch den blanken Kapitalismus zerstörten Umwelt in massive und kaum noch zu lösende Probleme stürzen. Die Gläserne Werkstatt ist ein Ort, der Solingen gehört. Ein Ort, um miteinander zu sprechen, zu vermitteln und verbindende Ideen weiterzutragen.
Und warum nicht? Auch um das Leben in einer interessanteren und erfüllenderen Form zu genießen.
Die lange landwirtschaftliche Prägung unserer gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsverhältnisse hat uns noch nicht verlassen. Ebenso wenig wie die Vorstellung fürstlich-höfischer Genuss- und Verschwendungssucht. Ein offenbar toxisches Zusammenspiel von sehr unterschiedlich wirkenden Komponenten und Wünschen. Das macht vor allem eines klar, wie lange es dauert, bis sich falsch Erlerntes erneuert und wie viel Interesse eine Nahrungs- und Genussmittelindustrie daran hat, die Dinge trotz der bewussten Schädigung vieler menschlicher Generationen so zu belassen, wie sie sind. Zu viele Kassen klingeln noch. Leider sind es oft die Falschen.
Auch dafür steht die Gläserne Werkstatt, ein Lernort für angeblich selbstverständliche Zusammenhänge, die, neu gedacht, unsere Zukunft zu einem guten, gemeinsamen Ort machen können. Und wer würde das nicht wollen?
Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit bei Christian Papst von Pope Dope Craft Beer, bei Barbara Maßmann von Bergische Pralinenmanufaktur, bei dem deutschen Pilzbotschafter Peter Masseile von Pilzzucht Leichlingen, bei Sina Lorenz von Jordanöl und Daniela Neumann von Weltoffen und Fair. Vielen Dank.
In der gläsernen Werkstatt findet ihr zum Thema jede Menge Ehrenamtsgruppen, Aktivisten und Vereine, die sich mit nachhaltig wirkenden Lebensvorstellungen, regionaler, fairer Nahrung und zirkulärer Wirtschaft beschäftigen. Kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch.
Dies war eine Podcast-Folge der Gläsernen Werkstatt Solingen vom Mai 2025. Autor und Sprecher Carsten Reinhold Schulz. Sprecherin Andrea Engels. Musik aus dem Projekt Das zweite Feld.
Ja.